Guten Morgen, liebe Geschwister und Freunde und alle, die sonst noch zuhören. Ich vermisse euch alle sehr. Umso mehr freue ich mich, dass ich wenigstens etwas mitteilen kann, was mir gerade dieser Tage sehr auf dem Herzen liegt. Wir arbeiten auch daran, wie wir einen kurzen virtuellen Gottesdienst, also per Video miteinander verbunden, abhalten können. Das Thema meiner kleinen Botschaft heißt: Alles fürchterlich oder was? Wie wir das Fürchten verlernen. Dieses war Teil meiner letzten Sendung bei Radioaktiv. Deshalb ist die Ansprache ein höfliches Sie. Ihr werdet mir das nachsehen. So wie ich hier vortrage, ist auch nicht mein Predigtstil, weil ich alles ablese. Wir leben gerade in einer Zeit großer Umwälzungen. So viele Unsicherheiten hatten wir doch schon lange nicht mehr. Man kann keine 2 Wochen vorausplanen, oder? Hat die Regierung noch alles im Griff? Werde ich infiziert? Muss ich vielleicht sterben? Fragen über Fragen. Wer gibt uns jetzt zuverlässige Antworten? Wir sehen auch, dass Menschen völlig unsinnige Handlungen vollziehen. Warum in aller Welt horten Menschen WC-Papier? Mir konnte bis jetzt noch niemand einen plausiblen Grund dafür nennen. Und doch passiert es einfach. Dies alles ist aber ein deutliches Indiz. Menschen haben Furcht oder Angst. Vielleicht sagen wir: Dazu gibt es derzeit doch Grund genug. Kann ich und will ich nicht abstreiten. Ich möchte Menschen mit Angst und Furcht nicht verachten. Das ist arrogant und hochmütig. Und natürlich möchte ich keine weiteren Ängste schüren. Alle die Nachrichten, welche wir heute hören, füttern und nähren doch unsere Ängste. Ganz im Gegenteil. Ich würde gerne dazu beitragen, dass wir tiefer zu innerer Ruhe, welche Gott für uns vorgesehen hat, finden. Unlängst sah ich einen Videoclip bei YouTube. Die Details habe ich vergessen. Etwas davon ist mir aber im Gedächtnis hängen geblieben. Zugrunde lag folgende Begebenheit aus der Bibel. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: "Kommt, wir wollen ans andere Ufer übersetzen." Sie schickten die Menschen weg und ruderten mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot. Es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Da rüttelten ihn die Jünger wach und schrien voller Angst: "Herr, wir gehen unter. Merkst du das nicht?" Sofort stand Jesus auf, bedrohte den Wind und rief in das Toben der See: "Sei still, schweige." Da legte sich der Sturm und tiefe Stille breitete sich aus. "Warum hattet ihr solche Angst?" fragte Jesus seiner Jünger. "Habt ihr denn gar kein Vertrauen zu mir?" Voller Entsetzen flüsterten die Jünger einander zu: "Was ist das für ein Mann? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm." So lesen wir das in der Bibel, im Neuen Testament, in dem Evangelium von Markus im 4. Kapitel, die Verse 35 bis 41. Was wäre, wenn, liebe Zuhörer, was wäre, wenn Jesus heute in der Ecke ihres Büros auf einem Stuhl sitzt, im Laden, in dem sie arbeiten, in ihrer Praxis, ihrer Kanzlei, ihrer Küche, in ihrer Schulklasse oder auf dem Beifahrersitz ihres LKW sitzt und schläft? Was wäre, wenn Jesus heute in ihrem Alltag, in ihrer Nähe wäre und schläft? Und die Arbeit wird immer mehr. Jesus ist da, oder täusche ich mich? Jedenfalls, er schläft. Sie wissen nicht mehr, was sie zuerst erledigen sollen. Die Aktenberge türmen sich auf ihrem Schreibtisch. Die Kunden an ihrer Verkaufstheke oder an der Kasse drängeln. Im Verkehr gibt es brenzliche Situationen und sie fühlen sich hilflos. Die Kinder langweilen sich, weil sie nicht in die Schule oder den Kindergarten gehen können. All das zehrt an ihren Nerven, wie der Sturm an den Segeln. Sie fühlen sich diesem Sturm ausgeliefert und haben das Gefühl, gleich unterzugehen. Und Jesus schläft. Warum bitteschön ist er da bei mir? Oder scheinbar völlig unbeteiligt? Bin ich im falschen Film? Ich kann Ihnen versichern, es hat solche Art Stürme in meinem Leben gegeben. Es wird sie vielleicht wieder geben. Gott setzt uns als Christen also nicht in eine Glasvitrine, wo wir vor den Stürmen des Lebens sicher sind. Wir erleben doch auch Stürme in unserem Leben im Glauben. Und doch habe ich gesehen oder erfahren, wie Gott in vielen Fällen auf unerklärbare, übernatürliche Weise in meine Situationen eingegriffen hat. Manchmal hat er natürliche Prozesse auf übernatürliche Art und Weise beschleunigt oder auch ausgebremst, um mir bzw. meinen Angehörigen, Bekannten, Brüdern und Schwestern in der Gemeinde oder sonst wo zu helfen. Leider lässt es die Zeit hier nicht zu, davon zu berichten. Wenn Sie Jesus dann aufwecken würden und zu ihm sagen würden: "Meister, kümmerst es dich denn gar nicht, dass ich untergehe?" Jesus würde aufwachen, aufstehen von seinem Stuhl, die Dinge ordnen und wieder Ruhe hereinbringen. Was würden Sie tun? Würden Sie voller Dankbarkeit sein? "Vielen Dank, dass du mich gerettet und mir geholfen hast." Oder würden Sie ihn erschrocken anstarren und sich fragen: "Wer ist der, der solche Macht hat. Ich denke, jeder von uns hat schon solch eine kritische Situation, in denen er das Gefühl hat, gleich unterzugehen und eigentlich kein Mensch mehr helfen kann, in seinem Alltag erlebt. Und ich gebe zu, ich war so beeindruckt von Gottes Macht, dass mir schier die Knie gezittert haben. Und hier ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Ich stelle hier die These auf, oder besser, ich proklamiere, die Gottesfurcht vertreibt alle andere Furcht. Wir wissen, Angst oder Furcht ist kein guter Lehrmeister. Und doch gibt es Umstände, wie gerade die gegenwärtigen Ereignisse, welche uns Angst und Bange machen. Nun ist das aber leider so, dass man seine Furcht nicht einfach so abschütteln kann, wie ein Hund das Wasser aus seinem Fell schüttelt. Die gegenwärtige Krise bereitet uns gar nicht solche Angst. Wir sagen uns, wird man von dem Virus befallen, dann wäre, menschlich gesehen, der schlimmste Fall zu sterben. Für mich persönlich ist das überhaupt kein beängstigender Gedanke. Erstens, weil ich schon mit 17 Jahren mal eine Nahtoderfahrung hatte. Und zweitens, krankheitsbedingt schon mehrere Male an der Schwelle zum Tode stand. So, wir wissen, wohin wir gehen. Also bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich plage mich nicht mit Gedanken ab, mir das Leben zu nehmen. Ganz im Gegenteil, ich lebe gerne. Mir würde jedoch der Gedanke, man könnte durch den Virus behindert werden, viel mehr Angst bereiten. Wissen Sie was? Wenn es starken Südweststurm gibt und er auf unser Haus prallt, welches dem Wind total exponiert ist, dann wird mir manchmal Angst und Bange. Ich bin also kein geistlicher Überflieger, welcher so abgehoben ist, dass er seine Mitmenschen gar nicht versteht, weil er ihre Gefühle nicht teilen kann. Und wer bin ich? Ich bin ganz gewiss nicht der Maßstab hier. Das nächste Lied hat einen ähnlichen Hintergrund wie unser Bericht aus der Bibel. Dazu möchte ich Ihnen gerne die Entstehungsgeschichte vortragen. Es geht um Horatio Gates Spafford, geboren am 20. Oktober 1828 in Troy, New York. Horatio studierte Rechtswissenschaft und war als erfolgreicher Rechtsanwalt in Chicago tätig. Er besaß eine im Stadtzentrum Chicagos gelegene Immobilien und Ländereien entlang den Ufern des Michigansees. Das Chicago-Feuer von 1871 zerstörte seinen Besitz. Seine materiellen Verluste waren außerordentlich. Horatio G. Spafford war bekannt als aufrichtiger, hingegebener Christ. Er war Vater von 4 Töchtern. Im Herbst 1873 entschied Spafford, mit seiner gesamten Familie nach England zu reisen, wobei diese dort ihre Ferien verbringen sollte. Er selbst beabsichtigte, seinen Freund, den Evangelisten Dwight L. Moody, in England bei seiner evangelistischen Arbeit zu unterstützen. Jedoch wurde Rechtsanwalt Spafford unerwartet in Chicago wegen einer dringenden Geschäftsangelegenheit zurückgehalten. Er bestimmte, dass seine Frau Anna mit den Kindern an Bord des französischen Dampfers Wilde Arve wie geplant abreisen sollte. Er wollte später nachkommen. Am 22. November 1873 wurde das Passagierschiff mitten auf dem Atlantischen Ozean durch ein englisches Containerschiff gerammt. Spaffords 4 Töchter, Anna, Maggie, Bessie und Tenetta, wurden über Bord gespült und das Schiff sank innerhalb kürzester Zeit. 226 Passagiere ertranken bei diesem Unglück. Mrs. Anna Spafford war eine von den wenigen, die überlebte. Ihre letzte Erinnerung war ihre kleine Tochter Tenetta gewesen, die durch die Kraft des Wassers aus ihren Armen gerissen wurde. Sie selbst wurde von einem Matrosen gerettet und nach Cardiff in Wales gebracht. Ihrem Ehemann sandte sie das herzzerreißende Telegramm: alleine gerettet. Nach dieser schrecklichen Nachricht segelte Spafford sofort mit schwerem Herzen nach England ab, um seiner leidgeprüften Frau beizustehen und sie zu trösten. Bertha Spafford Wester, die Tochter Horatio Spaffords, schrieb über seine Überfahrt in ihrem Buch »Unser Jerusalem«: »Vater war überzeugt, dass Gott gut ist und dass er seine Kinder im Himmel wiedersehen würde.« Dieser Gedanke beruhigte sein Herz. Auf der Reise über den Atlantik bat der Kapitän, Herr Goodwin, meinen Vater in seine private Kabine. Eine vorsichtige Berechnung ist vorgenommen worden, erklärte er ihm, und ich glaube, dass wir uns jetzt in dem Bereich befinden, in dem die wilde Arve unterging. Vater schrieb an Tante Rachel, am Donnerstag befanden wir uns über der Stelle, wo das Schiff mitten im Ozean unterging. Das Wasser ist 3 Meilen tief. Aber ich denke nicht an unsere Lieben dort. Sie sind sicher und geborgen in den Armen des guten Hirten. Und nicht mehr lang, dann werden auch wir dort sein. In der Zwischenzeit danken wir Gott und haben noch Gelegenheit, ihm zu dienen und ihn zu preisen, wegen seiner Liebe und Gnade zu uns. Nach dieser Unterredung mit Kapitän Goodwin hat Spafford nachts in seiner Kabine die Worte des Liedes niedergeschrieben, das jetzt schon weit mehr als 100 Jahre ist und Millionen Menschen zum Segen wurde.
Mir ist wohl, mir ist wohl.
Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl. Mir ist wohl in dem Herrn.
Mir ist wohl.
Mir ist wohl.
Mir ist wohl in dem Herrn.
Mir ist wohl. Mir ist wohl in dem Herrn.
Wenn Satan mir nahe und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn.
Mir ist wohl, mir ist wohl.
wir doch, was das Wort Gottes über das Mitgefühl von Jesus, um den es hier geht, sagt. Im Brief an die Hebräer im Neuen Testament steht folgende Aussage: Lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Gott festhalten, denn wir haben einen hohen Priester, der vor Gott für uns eintritt. Das ist Jesus, Gottes Sohn, der in das Reich seines Vaters gegangen ist. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinen Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, auch wenn er nie gesündigt hat. Aber weil er für uns eintritt, dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Ich komme noch mal auf die Textpassage, welche ich Ihnen zuerst gelesen habe, zurück. Da werden die Jünger also seine engsten Freunde und Gefährten, oder in manchen Sprachen werden sie auch seine Lehrlinge oder Azubis genannt, auf dem See Genezareth von einem schweren Sturm überrascht. Überrascht ist vielleicht nicht ganz korrekt, weil solche plötzlich einfallenden Stürme dort keine Seltenheit sind. Und in dem Boot waren schließlich auch ein paar erfahrene Fischer, wie zum Beispiel Petrus und Freunde. Aber die Stärke des Sturms war doch so heftig, dass sie so etwas wohl noch nie erlebt hatten. Gab es eine Macht, welche verhindern wollte, dass Jesus auch am anderen Ufer viele Wunder ausrichten würde? Jedenfalls war das ein paar Nummern zu viel. Sie fühlten ihr Leben in Gefahr. Die Situation war außer ihre Kontrolle geraten. Und so schrien die Jünger vor Angst oder Furcht und weckten natürlich Jesus. Also hier haben wir die natürliche menschliche, ich möchte sogar sagen destruktive Furcht, weil sie an uns nagt oder uns lähmt. Die Angst mag dazu führen, dass wir nicht mehr die richtigen Entscheidungen treffen können. Und doch ist sie real. Sie ist menschlich. Sie kann sogar begründet sein. Sie kann sogar gewissermaßen sinnvoll sein, um uns vor gefährlichem Leichtsinn zu bewahren. Aber die Angst, welche die Jünger jetzt hatten, war eine Angst der Verzweiflung, weil dieser Sturm und diese Wellen übertrafen alles, was sie bis jetzt erlebt hatten. Da gab es keine Sicherheit mehr. Und jetzt tritt der Herr der ganzen Schöpfung mit seiner ganzen Macht auf. So wie er die Welt durch sein Wort erschaffen hatte, so kann er der Natur auch befehlen, augenblicklich stille zu werden. Nach einem Sturm braucht es sicher mehrere Stunden, bis die Wellen sich beruhigt haben und der See wieder glatt wird und das Boot nicht mehr in Gefahr ist. Jedoch, was geschah hier? Als wenn eine riesige, unsichtbare Kelle den See glatt gezogen hätte. So erschien es den Jüngern. Augenblicklich entspannte sich die Lage. Sie mussten sicherlich noch das Wasser aus dem Boot schöpfen. Nun konnten sie aber ihre Fahrt unbehelligt fortsetzen. Und jetzt kommt mein Punkt. Denn nun wurden sie von einer neuen Furcht ergriffen, nämlich von Ehrfurcht. Ehrfurcht, vielleicht zitternden Knien vor dem Herrn über Sturm, Wind und Wellen. Eine ganz andere Kategorie der Furcht. Die Bibel sagt, dass die Furcht vor Gott oder Gottesfurcht etwas sehr Positives in uns bewirkt. Im Alten Testament der Bibel in dem Buch der Sprüche Salomos lesen wir: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Oder: Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf lehnt Lebensweisheit und Selbstbeherrschung ab. Oder: Wer Ehrfurcht vor Gott hat, wird lange leben. Wer sich von ihm lossagt, wird früh sterben. Und noch was. Ich finde das sehr aktuell. Also, wer Gott in Ehrfurcht begegnet, hat die Quelle des Lebens gefunden und vermeidet tödliche Fehler. Und was hat das mit uns zu tun? Ich frage Sie, schläft Jesus in Ihrem Lebensboot oder gibt es für ihn gar keinen Platz darin? Es macht mich traurig zu sehen, wie viele Menschen mit den Stürmen ihres Lebens alleine kämpfen. Und ich bin überzeugt, Gott wird auch traurig sein, weil er sich doch gerne ihrer Lebensnot erbarmen möchte.
Wenn der Weg zu unseren Zielen uns an unsere Grenzen führt und der Druck auf unsere Seele an die letzten Kräfte rührt, wenn die Lasten größer werden, uns die Sorge schwer bedrängt, sehen wir nur noch die Beschwerden, nicht die Kraft, die aus dem Glauben kommt. Doch hier ist, was mich tröstet, das, was meine Seele trägt. Hier ist, was mir Mut macht, mich beflügelt. Es ist meine Kraft in schweren Zeiten. Es gibt mir Geborgenheit im Sturm. Hoffnung, die mich trägt, Licht, das in mir lebt. Mit ausgestreckten Armen in seiner Auferstehungskraft, aus Liebe und Erbarmen hat ihn Gott für uns zum Heil gemacht. Hier ist, was mich tröstet, das, was meine Seele trägt. Hier ist, was mir Mut macht, mich beflügelt. Es ist meine Kraft schweren Zeiten. Es gibt mir Geborgenheit im Sturm. Hoffnung, die mich trägt. Licht, das in mir lebt. Jesus Christus. Meine Seele ist bei dir in guten Händen. Mein Zuhause ist in deiner Gegenwart. Es ist Trost in meinem Tag,
Trost in meinem Tag.
Licht in meiner Nacht,
Licht in meiner Nacht.
Hoffnung, die mich heilt. Kraft in schweren Zeiten. Geborgenheit im Sturm. Hoffnung, die mich trägt, Licht, das in mir lebt, Jesus Christus. Kraft in schweren Zeiten, Geborgenheit im Sturm, Hoffnung, die mich trägt, Licht, das in mir.
Mit ihm kann man ganz neu durchstarten. Die alte destruktive Furcht wird eingetauscht gegen die erneuernde Ehrfurcht vor Gott. Solch ein Paradoxum ist nur bei Gott möglich. Das wird der Deal ihres Lebens. Ich bete noch zum Schluss. Danke, lieber Vater in dem Himmel, dass wir wissen dürfen, bei dir können wir alle unsere Ängste, Furcht und Sorgen loswerden. Wir möchten dich bitten, dass du unser Herz mit Ehrfurcht vor dir voll ausfüllst. Dazu haben wir auch allen Grund. Ja, wir danken dir, Herr Jesus, denn du kennst uns. Du hast gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber siehe, ich habe die Welt und damit auch die Furcht überwunden. Du bist unsere Zuflucht und das macht uns ruhig. Bitte segne jetzt alle Zuhörer. Ja, wir möchten bitten, dass du uns alle bewahrst, samt unseren Lieben. Wir bitten für unsere Regierung, alle Verantwortlichen, gib Weisheit und Vernunft für die richtigen Entscheidungen. Schenk uns die Gnade, dass wir uns bald wieder normal treffen können. Herr, bewahre uns unter deinem Blut. Erinnere uns an dein Wort und leite uns durch deinen Heiligen Geist. Danke für alles. Amen.